Mein Name ist Heiko Tomczyk. Sie haben mich sicherlich schon mal am Praktikantenabend gesehen, in der einen Szene bei den Putzis. Und ich möchte Ihnen so ein bisschen von mir erzählen. Ich bin 31 Jahre alt. Vom Beruf bin ich Altenpfleger. Da habe ich auch etliche Jahre drin gearbeitet. Bevor ich die Ausbildung angefangen hatte, habe ich ein Praktikum gemacht in einem Altenheim, meinen Zivildienst, in einem anderen Altenheim, habe meine Ausbildung dann gemacht und habe dann bis zur Bibelschule ja über 7 Jahre darin gearbeitet. Und so jetzt möchte ich Ihnen ein bisschen erzählen, ja, wie ich zum Glauben gekommen bin. Ich bin gebürtig aus Einbeck. Da bin ich in die Baptistengemeinde gekommen mit 4 Jahren. Meine Eltern gehörten zur Landeskirche, aber waren nicht gläubig. Ich bin auch als Baby auch getauft worden und bin durch mein Vater, der hatte einen Freund in der Baptistengemeinde und der hatte meinen Vater angesprochen, ob wir Kinder, also meine Schwester, nicht mal Lust hätten, mit in die Sonntagsschule zu kommen, weil seine Kinder dort auch ja hingehen. Und der Freund meines Vaters hat uns dann sonntags immer mitgenommen, also die ersten Male, aber dann bin ich mit meiner Schwester dort auch alleine hingegangen, weil das nicht so weit war von zu Hause, wo wir weggewohnt haben. Und so bin ich halt immer wieder regelmäßig da in die Sonntagsschule gegangen und habe da Gott das Wort gehört, weil wir das zu Hause ja nicht darüber gesprochen haben. Also wir haben da nichts gehört von meinen Eltern, aber meine Eltern haben uns da auch hingehen lassen, auch später dann in die Kinderstunden, auch in die Jugendschar. Und durch die biblischen Geschichten, ja, das hat mich immer mehr angesprochen, weil ich auch nicht so gut im Lesen war in der Grundschule und eigentlich durch das Erzählen immer wieder der Sonntagsschulmitarbeiter hat mich das halt immer angesprochen. Ich hatte auch sehr intensive Fragen, auch an die Sonntagsschulmitarbeiter, auch manchmal solche schwierigen Fragen, dass die ja manchmal auch noch den Pastor zu Rate ziehen mussten, weil das solche Fragen waren, die teilweise nicht beantworten konnten. Ja, das war, und dann habe ich dann meistens die Antwort dann eine Woche später bekommen oder immer etwas später. Ja, und so bin ich halt da immer reingewachsen mehr in den Glauben, auch Fragen. Auch in der Schule hatten wir auch Religionsunterricht, bei den Geschichten war ich auch immer sehr mit dabei, weil ich kannte die ja dann schon durch die Sonntagsschule. Und so bin ich halt da immer wieder mehr reingekommen. Und mit 9 Jahren, da kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, hatte ich halt gebetet, lieber Herr Jesus, bitte mach, dass ich niemals von dir loskomme. Dass ich einfach, ja, mir war wahrscheinlich schon bewusst, worum es geht, aber so eine klare Entscheidung hatte ich jetzt noch nicht so getroffen. Aber ich wusste zwar, dass Jesus mir hilft, das hatte ich auch in der Schule immer gespürt, weil ich da halt auch Schwierigkeiten hatte. So im Geistlichen war ich die in der Gemeinde waren den Kindern schon voraus, aber im Schulischen war ich halt nicht so gut. Da war ich halt sehr aktiv dabei. Das stand auch meistens auch in den Zeugnissen, dass ich halt an religiösen Fragen interessiert bin. Und mit, durch das Erzählen der Geschichten bin ich dann halt an einem Sonntag, da war ich so circa 11 Jahre alt, dann zu der Sonntagsschule Tante Lotte gegangen. Und weil mich das halt, ich wusste, das war jetzt dran, weil das einfach durch die Geschichten, die ich dort gehört hatte, also am meisten hatte mich dann die Geschichte vom verlorenen Sohn angesprochen, dass man immer wieder zum Vater kommen kann, auch gerade als Kind, wenn man ja mal was gemacht hat, worüber sich die Eltern nicht gefreut haben oder wo man ungehorsam war, dass ich halt immer zu Gott gehen kann und auch das mit dem, dass Jesus auch für mich, auch für meine Schuld, das wurde mir auch klar, das wurde mir auch bewusst, dass er dafür, wann für mich da auch dann gestorben ist. Und so habe ich mich dann halt mit 11 Jahren, also bei der Tante Lotte dann auch entschieden. Die war natürlich erstmal sehr kritisch und hatte mich natürlich auch sehr herausgefordert, dass ich geweint habe, weil ich das nun konnte. Für mich war die Sache klar, ich wollte mein Leben Jesus übergeben, aber sie hatte mir dann solche Fragen gestellt, wo ich geweint habe, weil ich sagte, warum denn jetzt? Ich will doch mein Leben geben, aber hinterher, wie Jahre später, hatte ich die nochmal nachgefragt, nein, sie wollte wirklich antesten, ob das wirklich ehrlich ist, ob ich das jetzt wirklich ehrlich meine. Und so bin ich halt weiter dann auch in den Teenie-Kreis gekommen, dort in die Gemeinde, hab den 2-jährigen Gemeindeunterricht in der Baptistengemeinde in Eibenbeck mitgemacht und bin dann halt mit 15 getauft worden. Wir hatten das überlegt, dass es vielleicht doch besser ist, erstmal den Gemeindeunterricht zu machen und halt auch meine Eltern ja halt auch zu fragen, ob die halt auch damit einverstanden sind, ob ich das auch machen, also ob sie das auch so sehen oder, also meine Eltern hatten nichts dagegen, die haben mir eigentlich in dem Punkt wirklich Freiheit gelassen, weil sie, dadurch, dass sie ja nicht gläubig waren, sie gehörten zwar zur Landeskirche, aber waren nicht aktive Mitglieder oder was nicht. Und dann bin ich halt auch mit dem Jugendchor mitgesungen, ja, Jugendstunde, die Gottesdienste, nach meiner schulischen Ausbildung hatte ich noch eine Hauptschule, hatte ich noch eine 1-jährige Hauswirtschaftsschule gemacht und habe dann das eine Jahr, etwas über ein Jahr dann auch in einem Altenheim Praktikum gemacht, weil ich so dachte, ja, ich wollte ganz gerne Menschen helfen, also pflegen. Und dann kam auch die Musterung und dann hatte ich für mich überlegt, ja, ich werde sicherlich Zivildienst machen. Und da hat mir Gott auch sehr beigeholfen, auch bei den ganzen ja, Formalitäten oder dass mir Menschen aus der Gemeinde oder auch eine Lehrerin von mir auch ein Zeugnis da ausgestellt hat für die Verweigerung. Und so bin ich dann halt 1988 dann nach Springe gekommen, das liegt in der Nähe zwischen Hameln und Hannover, und habe da meinen Zivildienst gemacht. Für mich war das sehr ungewohnt, das erste Mal weg von zu Hause mit fast 20 Jahren, wo ich bei mir immer gedacht hatte, nein, das sehe ich nicht so für mich, dass ich vielleicht einen Weg mal verlasse. Und so war das schon, ja, was Ungewohntes für mich. Ich habe dann da in der Wohngemeinschaft mitgelebt und auch bin dort auch in die Baptistengemeinde gegangen in Springe. Und das hat, ja, da habe ich auch gemerkt, dass ja, Gott nicht nur in einem Weg ist, sondern auch damit mich begleitet in dem allem, was mir da begegnet. Dann hatte ich dann mal ja meinen Zivildienst dann gemacht in Springe, habe dann meine 2-jährige Ausbildung in Hannover dann gemacht, habe in der Zeit aber weiter in Springe gewohnt, bin halt fast jeden Tag dann zur Schule gefahren nach Hannover und bin dann nochmal über 8, ja, insgesamt 8 Jahre dann in Springe gewesen und habe da halt auch so wie gut wie ich konnte halt in der Gemeinde halt mitgeholfen, weil das durch den Schichtdienst in der Altenpflege soweit nicht möglich war. Und bin dann 1996 dann nochmal für 2,5 Jahre wird dann nochmal in Bremen gewesen. Da hat Gott halt nochmal einen Umweg gemacht, vielleicht aus diesem Altgewohnten nochmal rauszugehen. Und so war ich halt auch mutiger, auch nochmal wieder was Neues anzufangen. Und weil ich dachte, Mensch, jetzt bin ich schon, hat halt auch gebetet, ob ich so lange in der Altenpflege, ob ich da noch mehr machen kann, weil ich habe dann ja jetzt insgesamt, bevor ich bis zur Bibelschule, ja auch 12 Jahre in der Altenpflege insgesamt gearbeitet und habe auch Gott da auch gefragt, was ist jetzt halt auch weiter dran und auch mit dem Pastor darüber gesprochen und so bin ich jetzt dankbar, dass ich hier auf der Bibelschule sein kann und auch Gottes Wort kennenlernen kann und auch weiter geistlich auch reif, auch menschlich und bin halt gespannt, wie Gott mich weiterführen wird. Danke.
Soll ich dir das hier nochmal zeigen? So, ja. So, zum Foto, so. Oder Gut. Also, da kann leicht in solch einer Situation Neid auftreten. Irgendwie solch ein innerliches Gefühl, was uns gefangen nimmt und wo wir uns gar nicht richtig mitfreuen können, wenn der andere das hat oder bekommt oder etwas tut, worauf wir neidisch sind. Das kann hier in einer ganz ähnlichen Weise passieren, schon wegen solch einem Lebkuchenherzen möglicherweise. Ich hoffe, dass es nicht so ist, denn sonst wünscht ihr mir vielleicht, dass wenn ich das esse, mir das im Hals stecken bleibt, nicht? Und wer weiß, ob das dann nachher noch passiert, dann esse ich es lieber nicht und hänge es auf, in diesem Fall. Es soll heute Abend um diese Frage vom Neid gehen. Ein Gefühl, was mehr oder weniger jeden von uns irgendwann mal betreffen und beschleichen kann, vielleicht euch sogar hier schon auf der Freizeit beschlichen ist, wo ihr mit anderen Menschen zu tun gehabt habt und gedacht habt, so möchte ich eigentlich sein, das, was der hat, das möchte ich auch gerne haben, so talentiert wie der ist, so talentiert möchte ich sein, so schön wie die aussieht, so schön möchte ich auch aussehen, so stark wie der ist, so stark möchte ich auch sein, so toll wie der Minigolf spielen kann, so gut möchte ich auch Minigolf spielen oder was auch immer mehr. Ich möchte euch auch eine Person dafür vorstellen. Diese Person soll ein Ausgangspunkt dafür sein, zu sehen, wo Menschen auf andere neidisch werden können. Aber die sollen uns dann auch zeigen, welche Auswirkungen solch ein Neid haben kann. Die Person ist uns schon bekannt. Wir haben im Zusammenhang mit dem König David von ihr gehört. Das ist der Saul. In 1. Samuel 18 lesen wir ab Vers 5, 1. Samuel 18, ab Vers 5 etwas über den Saul, wo der nämlich ganz neidisch wird und das auch fürchterliche Auswirkungen hat. Wir können da sehen, dass Neid als Gefühl auch sehr viel nach sich ziehen kann an weiterem, was eigentlich falsch ist, was bei klarem Verstand der Saul auch nicht getan hätte. Und David zog aus, wohin ihn Saul sandte, und hielt sich kündlich. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute, und er gefiel wohl allem Volk, auch den Knechten Sauls. Es begab sich aber, da er wiedergekommen war von den Philisters Schlacht und die Weiber aus allen Städten Israels waren gegangen mit Gesang und Reigen und König Saul entgegen mit Pauken, Freuden und Geigen. Und die Weiber sangen gegeneinander und spielten und sprachen, Saul hat 1000 Mann geschlagen, David aber 10.000. Da ergrimmte Saul sehr und gefiel ihm das Wort übel und sprach, sie haben David 10.000 gegeben und mir 1000, das Königreich will doch sein sein. Und Saul sah David sauer an von dem Tage hinfort an, des anderen Tages geriet er böse Geist auf Saul und Saul und er tastete daheim. Und er rastete daheim im Hause, David aber spielte auf den Saiten seiner Hand, wie er täglich pflegte, und Saul hatte den Spieß in seiner Hand. Und er schoss ihn und gedachte, ich will David an die Wand spießen. David aber wandte sich zweimal von ihm. Und Saul fürchtete sich vor dem Herrn und so weiter. Geht es dann, hier ist so etwas wie Neid, das bei dem Saul aufkommt. Neid aus einer Sache, wo wir sagen könnten, na ja, also Neid, weil er mehr Menschen totgeschlagen hat. Also, was würde ich dann sagen? Ich habe keinen Menschen totgeschlagen, hoffe, dass ich auch nie dazu komme, so etwas zu tun. Aber hier merkt man auch, selbst solche Dinge können Neid hervorrufen. Der große Kriegsherr, der König, der will an erster Stelle stehen. Jetzt ist jemand anders, dem mehr zugesprochen wird. Und dann entsteht der Neid. Das Grimmsche Wörterbuch definiert Neid in folgender Weise. Mit Hass etwas verfolgen, hassen, besonders aus Missgunst, gehässig, innerlich quälend, missvergnügt, aggressiv, vernichtend wollen, gleichmachend, frustriert sein und so ähnlich. So mit diesen Worten umschreibt dann das Grimmsche Wörterbuch diesen Zustand des Neid ist. Irgendwie etwas, was sich in uns breit macht, was eure Reaktion hervorruft. Neid, etwas zwanghaft sich mit anderen vergleichen zu müssen, zu sehen, wie macht der andere, wie mache ich das? Es gibt einige eingeborenen Stämme, die so etwas auch kennen. Das ist nicht nur bei uns in unserer modernen Zeit. So habe ich nachgeschlagen, bei den Sirono in Afrika gibt es den Hinweis, dass die gehen alleine jagen irgendwo in der Steppe und jagen da das Vieh, die Antilope oder was weiß ich. Dann kommen sie zurück mit saurer Miene und hängenden Lippen und sagen, oh, ich habe gar nichts gefangen, heute war es wirklich nicht erfolgreich gewesen. Und dann kommen die anderen Jäger auch zurück und ihr könnt erraten, auch die waren alle nicht erfolgreich gewesen. Und dann ist es so, sobald das Licht ausgeht, also sobald es dunkel wird, dann schleichen die sich aus ihren Hütten draußen vor das Dorf und jeder hat da eben seinen Platz, wo er das Tier versteckt hat, was er erjagt hat, und dann wird das verspeist, dass möglich niemand etwas davon mitbekommt. Und Was ist der Hintergrund dabei? Der Hintergrund ist, man will keinen Neid erregen. Wenn die anderen da sind und nicht so viel Gutes erreicht haben, und dann komme ich dahin mit einem dicken Hirsch hier zurück, und dann kommen die alle und sind neidisch, oh, was hast du für ein tolles Tier erlegt? Ja, und dann bleibt mir das nachher im Hals stecken, oder ich kann das nicht essen, oder die üben so viel Druck aus, da muss ich die Hälfte von meinem großen Braten noch abgeben an den anderen, damit sie nicht zu neidisch sind und vielleicht mich dann überfallen oder was weiß ich tun, damit ich nicht mehr so gut auf der Jagd bin. Und deshalb versteckt man das und jeder isst es insgeheim für sich. In Griechenland war es sogar so, dass die Götter aufeinander und auf die Menschen neidisch gewesen sind, während ihrer Kraft, während ihrer Schönheit, wegen der Liebe oder sonst irgendetwas. Und wer das einmal gelesen hat, in den Sagen des klassischen Altertums geht es häufig darum, dass irgendein Gott auf einen Menschen neidisch gewesen ist und dann eben versucht hat, dessen Glück zu zerstören. Die Frau wegzunehmen, zu verführen, eben das Kriegsglück zu wenden oder ähnliches mehr zu tun, um demjenigen darin zu schaden. Bei den Comanchen in den USA, also damals in Amerika, war es sogar so gewesen, dass der oberste Häuptling konnte nur einer werden, der in seinem Leben mehr oder weniger erfolglos gewesen ist. Das sollte einfach deshalb kommen, weil man hatte sich gedacht, wenn jetzt da ein ganz erfolgreicher, kräftiger Mann ist, der hatte jahrelang an vorderster Front gekämpft und der wird jetzt oberster Häuptling, der ist neidisch auf die jungen Männer, die nun kräftig sind und die sich durchsetzen können, und nachher schadet er denen, weil er Angst hat, dass sie seine Stelle einnehmen können. Deshalb sagte man sich, besser nimmt man gleich einen, der nie so erfolgreich war, der ist auch von vornherein gar nicht so neidisch, und dann kann man dieses Problem von vornherein umgehen. Nun, in dem deutschen Sprichwörterbuch, Sprichwörterlexikon von einem Herrn Wander herausgegeben, habe ich einmal nachgezählt, was dort an Sprichwörtern über den Neid steht. Und ich bin auf 212 verschiedene Sprichworte nur im deutschen Sprachraum gekommen, die sich mit dem Neid beschäftigen. Da merkt ihr, das ist ein hochaktuelles Thema. Das ist ein Thema, was viele Menschen betrifft und wo viele Denker sich darüber damit auseinandergesetzt haben und dann alle zu dem Schluss gekommen sind, Neid ist etwas, was uns in unserem Leben schadet. Ich habe hier einmal ein kleineres Sprichwort-Lexikon mitgenommen, weil das große, das war mir etwas zu umfangreich, und 212, das würde den ganzen Abend hier brauchen. Ich möchte euch hier nur ein paar davon vorlesen. Dann gibt es solche Sprichworte wie: Neid ist sein eigener Folterknecht, oder Neid ist des Teufels Kreid, oder Neid ist dem Menschen, was rost dem Eisen. Oder Neid kriecht in leere Scheunen. Der Neid kennt deine besten Vorzüge. Der Neid ist unversöhnlicher als der Hass. Und so weiter und so weiter. Alles weist darauf hin, dass Neid etwas ist, was uns innerlich kaputt macht, etwas, was uns zerfrisst und was uns auf den anderen schauen lässt und das Gut des anderen besser ansieht als das, was ich habe, oder auch besser als das, was der andere eigentlich objektiv gesehen hat. Andere Sprichworte sagen dann, der Neid guckt schon aus kleiner Kinder Augen. Und wenn ihr kleine Kinder habt oder auch größere Kinder, dann merkt ihr, wie schnell das sein kann. Also bei unseren Kleinen ist das so, dann bekommen die einen meinetwegen Zwieback und die anderen und der Zwieback ist aber größer als meiner oder das Eis ist aber süßer als meines oder was weiß ich, das Auto ist schöner als meines oder so schnell kommt es dazu Leid und die können noch so viel haben. Da kann hinter dem Kind ein ganzer Berg von Spielzeug liegen und dann ist es manchmal so, also wir fahren im Auto, nicht? Dann nimmt eines der Kinder ein Kuscheltier mit. Also was war das jetzt noch neulich, als wir hier gewesen sind, das letzte Mal, als wir zur Bibelschule gefahren, mich also ein Bär als Kuscheltier. Und dann habe ich noch ein anderes mitgebracht für unsere andere Tochter. Dann, nein, ich will aber das Kuscheltier haben. Und die ganze Zeit Geschrei im Auto aus Neid. Das, was der andere haben will, zu Hause guckt sie das Kuscheltier nie an. Aber jetzt im Auto, wo die andere Tochter das hat, plötzlich kommt der Neid auf. Das ist etwas, mit dem wir scheinbar geboren sind, zu vergleichen und dann das Gut des anderen höher einzuschätzen als das, was wir eigentlich haben. Ein anderes Sprichwort sagt auch, der Neid ist überall. Und tatsächlich gibt es wohl nichts in unserem Leben, auf das wir nicht neidisch sein können. Das kann die Stimme sein, die jemand hat, mit der jemand singt und wir uns vorstellen, solch eine schöne Stimme möchte ich auch gerne haben. Das kann vielleicht der Job sein, wo einer sagt, also so möchte ich auch gerne arbeiten, 8 Stunden und danach nach Hause gehen und zu Hause sein. Es kann der Urlaub sein, wo jemand gewesen ist. Sagst du vielleicht, ich bin hier schön im Urlaub gewesen. Und schon kommt der Neid auf, was eben so weit und was weiß ich und wie das nun gewesen ist. Und so merken wir, es gibt schließlich nichts, was von dem Neid ausgeschlossen werden kann. wie im Neid ein, wenn Neid ein Fieber wäre, so wäre die Welt schon gestorben, heißt ein anderes Sprichwort. Ich weiß nicht, ob es zutrifft. Ich könnte ja den Test machen und fragen, wer war noch nie in seinem Leben leidisch? Ich frage es jetzt lieber nicht. Ich will euch ja nicht dazu verführen, hier etwas zu heucheln oder euch die Hand zu melden, wenn es tatsächlich nicht so gewesen ist. In der Gesellschaft oder auch in dem Miteinander ist der Neid aber eine seltsame Sache. Ich weiß nicht, wie es bei dem Saul gewesen war. Der ist nicht zum David gegangen, hat mit ihm gesprochen, also ich bin neidisch auf dich. Überhaupt ist das scheinbar ein Unwort. Ich weiß nicht, ob ihr mal zu jemandem gegangen seid und habt gesagt, ich bin neidisch auf dich. Das kann man fast gar nicht tun, nicht? Also es ist eher so, dass man dann den anderen grimmig anschaut oder nicht mehr mit ihm zusammen ist oder man merkt, man wird immer stummer und unruhiger dabei oder dann freut man sich, wenn der andere, eben wenn es dann schief gegangen ist, meinetwegen der mit der schönen Stimme und dann kommt der am Sonntagmorgen und will vorsingen und plötzlich, er kriegt keine Stimme mehr raus und dann, wie geht das herunter, wie toll, jetzt kann der auch nicht so schön singen, dann freut man sich richtig, diese Schadenfreude am anderen, denn Neid will es ja gar nicht unbedingt erreichen, dass ich so gut bin wie der andere, mir genügt es ja als Neid, der Nietzsche schon, wenn eben der andere so auf mein Niveau heruntergezogen wird, nicht? Also, der Saul hätte kein Problem damit gehabt, hätte man gesagt, Saul hat 1000 Mann geschlagen und David hat auch 1000 Mann geschlagen. Hätte er gesagt, naja, also das lasse ich mir ja gerade noch gefallen. Wenn der David eben genauso erfolgreich ist wie er, dann kein Problem. Also der Neid oftmals kann gar nicht, will gar nicht so sein wie der andere. Möglicherweise sieht er auch, dass es gar nicht möglich ist, aber er versucht das zu verschleiern. Wir sagen höchstens manchmal, und das ist gerade noch möglich, dass ich sage, das ist beneidenswert. Sagen wir mal, du hast eine beneidenswert schöne Wohnung. Dann sage ich damit, ja, man könnte neidisch darauf sein, aber ich selbstverständlich bin das nicht. Also ich bin da ganz frei davon, habe keine Probleme damit. Neid ist ja häufig auch etwas, was die Konkurrenz antreibt. In der Geschäftswelt, vieles läuft über Neid. Also der andere, eine ist erfolgreich und ich will genauso erfolgreich sein. Der eine ist immer in der Zeitung drin und steht da, was er hier alles gemacht hat. Ich will da auch stehen. Und dann kann der Neid anstacheln zum Konkurrenz. Das kann auch der Neid vielleicht in der Schule sein, des einen Schülers auf den anderen mit den guten Noten. Und das stachelt dann an, ich will genauso gut sein. Ich will genauso viel Anerkennung bekommen. Das kann auch bei den Kindern sein, die neidisch aufeinander sind, über die Anerkennung der Eltern, die sie bekommen und wo es dann sie vorantreibt. Manchmal führt es auch dazu, dass wir aus Neid sinnlose Dinge tun, sinnlose Dinge anschaffen, nur weil der andere sie hat, obwohl ich sie gar nicht bräuchte. Aber weil das scheinbar Ansehen bei dem anderen gibt, muss ich das auch unbedingt haben. Soziologen haben sich Gedanken gemacht über die Frage des Neides und haben dann vieles Verschiedene dabei unterschieden, was es für verschiedene Typen von Neid gibt. Neid ist selbstverständlich etwas, was wir subjektiv unterschiedlich wahrnehmen. Es gibt da beispielsweise den sogenannten Abstandsneid. Interessant fand ich den Hinweis darauf, ich habe bei einem Autor gelesen, der im Dritten Reich in einem Konzentrationslager gewesen war, Viktor Frankl. Und der berichtet davon, dass da in diesem Konzentrationslager die Leute noch neidisch aufeinander gewesen sind. Und zwar neidisch darauf, der eine kommt zu einem Aufseher, der weniger schlägt als der andere. Der eine muss stärkere körperliche Arbeit machen als der andere. Und so war der Neid aufeinander. Und dieser Neid, sagt er, führte häufig dazu, dass man den anderen, auf den man neidisch war, dann angeschwärzt hatte, dass der mal eine rübergezogen bekommen hatte, dass der weniger zu essen bekommen hatte, dass der als Letzter in der Schlange stand oder sonst etwas. Da würden wir doch sagen, auf so etwas neidisch sein, würdet ihr auf so etwas neidisch sein? Natürlich nicht, echt, das ist ja klar. Aber diese Menschen, da merken wir selbst in solch einer Situation, der Abstandsneid, irgendwie, wir möchten nicht mit dem anderen auf derselben Stufe stehen, wir möchten uns von dem anderen unterscheiden. Heutzutage ist das ja so, in der Gesellschaft, da gibt es alle möglichen verrückten Dinge, die Leute auch tun. Eben zur Hochzeit ist ja langweilig, wenn man sie einfach nur so feiert. Eben da muss man Hochzeit auf den Malediven mit, meinetwegen, da in einer Palmhütte draußen und mit einem schamanistischen Ritual und was weiß ich noch dazu machen. Oder eben nach Las Vegas wenigstens fliegen, um das zu tun. Aber heiraten ganz normal irgendwo in einer Kirche, das ist doch out, denn man muss doch etwas Besonderes sein. Man muss doch auffallen durch irgendetwas. Abstandsneid. So ist das häufig, beispielsweise der Abstandsneid bei einem Facharbeiter gegenüber einem ungelernten Arbeiter. Mit dem will man nichts zu tun haben. Mit dem verbringt man nicht so sehr viel Freizeit. Und wenn der ein besseres Auto fährt als ich, dann stimmt da irgendetwas nicht. Häufig ist es ja gerade so, dass der Neid entsteht in einer Phase, wo wir uns gleich fühlen. Kaum einer von euch wird wahrscheinlich neidisch sein auf Bill Gates in den USA. Ich weiß nicht, ob ihr Bill Gates kennt, mit Computer hat er ja zu tun, der Chef von Microsoft. Und von dem sagt man, dass das der reichste Mann der USA ist. Kaum einer wird darauf neidisch sein. Aber ihr seid viel eher neidisch auf Leute, von denen ihr denkt, naja, die sind doch ungefähr auf meiner Stufe. Und wenn es denen besser geht, dann wird man darauf sehr schnell neidisch. Abstandsneid. Ich will, dass die Leute, die sozial unter mir stehen, auch dass sich das ausdrückt in dem, wie sie leben, in dem, was sie haben, in dem, was sie machen. Es kann auch der Generationsneid sein. Dann sagt nun der Vater, der Chef seiner Firma und sagt, Sohn, ich habe es schwer gehabt, du musst es auch schwer haben, so ungefähr. Das kann so ein Abstandsneid, so ein Generationsneid sein. Ich habe viel dafür gearbeitet, also du musst genauso arbeiten dafür. Dir darf es doch nicht besser gehen als mir. Du bist jetzt schon hier an einer Stufe, die ich erst erreicht habe, nachdem ich 20 Jahre gearbeitet habe. So kann und darf das doch nicht sein. Manchmal ist es auch ein Unterlegenheitsneid bei irgendeinem Spiel, bei einem Ausscheidungswettbewerb. Ich hoffe nicht bei euch heute bei der Tour durch die Bibel oder wenn ihr eben irgendwo in einem Turnier drin seid, dass das euch dazu anstachelt, auf den anderen neidisch zu werden. Es gibt die Rivalität, die Eifersucht, den Neid auf andere Menschen, mit dem ich mich in irgendeiner Weise vergleiche. In der Bibel haben wir zahlreiche Hinweise dafür. Einen habe ich ja hier heute Abend stellvertretend erwähnt, mit den negativen Auswirkungen, die das hat. Das war die Situation zwischen Saul und David. Es gibt schon den Neid sozusagen, der ganz am Anfang beginnt, der letztendlich den ersten Mord auslöst. Denn wie war es bei Kain und Abel? Da war eben der eine auf den anderen neidisch, weil Gott dessen Opfer angenommen hat und meines nicht. Und die Reaktion des Neides war, eben den anderen schräg anzuschauen, ärgerlich auf den anderen zu sein, nicht mehr in Ordnung mit ihm umgehen zu können, obwohl es der eigene Bruder ist. Und dann irgendwann sich die geeignete Situation zunutze zu machen, um ihn zu erschlagen und damit den Neid zu beenden. Und hier sehen wir wieder etwas Typisches vom Neid. Neid verführt zur Sünde, Neid bringt immer tiefer in Sünde hinein und zieht letztendlich von Gott weg. Und das sehen wir hierbei. Was ist dem denn besser dadurch geworden? Hat Gott sein Opfer angenommen, als er nun seinen Bruder ermordet hatte? Nein. Ist es ihm besser gegangen danach? Nein. Also er konnte es einfach nicht ertragen, dass es jemandem besser geht als ihm, dass jemand vor Gott besser steht als er selbst. Dann ist es beispielsweise so, dass bei Josef und seinen Brüdern, nicht, erinnert euch, der hat so ein prächtiges Gewand dann an, naja, das sah wahrscheinlich ein bisschen anders aus als dieses hier, aber der hat dann so ein prächtiges Gewand an und die Brüder sagen ihm, das ist ein Zeichen, der Vater hat den Josef lieber als uns. Und was ist dabei die Folge? Wir sehen wieder tödliche Folge da heraus. Sie überfallen ihn, überlegen sogar erst, ob sie ihn dann tatsächlich ganz umbringen. Ja, dann betrügen sie den Vater und sagen einfach, der ist gestorben, aber verkaufen ihn die Sklaverei, den eigenen Bruder. Gott lenkt es schließlich, dass es auch da positiv herauskommt. Aber da merken wir wieder, der Neid als treibendes Motiv, etwas zu tun, was total von Gott abgelehnt wird und was diese Menschen bei klarem Verstand und anderen Situationen genauso als schrecklich und vollkommen verwerflich ablehnen würde. Schließlich ist es sogar so, dass Jesus letztendlich aus Neid gestorben ist. Also ich sage jetzt nicht, dass es auch andere Gründe dafür gäbe, aber wir lesen beispielsweise im Matthäus-Evangelium, ich möchte das gerade mal vorlesen, Matthäus-Evangelium Kapitel 27, Vers 18, etwas über die Überlieferung Jesu. Da lesen wir nämlich, denn er wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet haben. Das ist eben da, als der Jesus vor dem Pilatus steht, und da steht eben dann von dem Pilatus, er wusste wohl, dass sie, also die Pharisäer, Jesus als Neid überliefert hatten. Hier merken wir, es ist ein Motiv des Neides, was dazu geführt hatte, dass Jesus letztendlich ans Kreuz gekommen ist, als den menschlichen Motiven. Natürlich, wir wissen, das war ja im Plan Gottes gewesen, aber die menschlichen Motive, die verwerflich sind an dieser Stelle, sind schließlich die des Neides. Das kann an vielen Stellen der Fall sein. Ich weiß nicht, wo euer Schwachpunkt ist, wo ihr neidisch seid. Häufig lässt es sich ja leichter darüber reden, wenn der Neid in einem gewissen Abstand ist. So war es beispielsweise bei mir. Ich glaube, ich habe es auch irgendjemandem von euch schon einmal erzählt. Das war früher bei mir mit dem Klavierspielen so. Ich hatte angefangen, Klavierspielen zu lernen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt ich gewesen war, 10 oder 11. Habe dann 3 Jahre lang Klavierunterricht genommen. Jede Woche Klavierunterricht. Jeden Tag 1 Stunde lang Klavier gespielt. Und dann waren da andere, mit denen ich zusammen war, in dem Jugendkreis, die haben nicht mal die Hälfte gespielt und geübt wie ich. Die setzen sich hin und tadam, tadam, das ging da so ab. Und ich mühsam so eine Taste nach der anderen. Und dann so am Ende der Woche konnte ich das Stück auch gerade spielen und war richtig froh darüber. Und jemand anders setzte sich dabei hin. Und der Lehrer sagt mir immer nur, na ja, das ist noch nicht ganz so gut. Und ja, du musst noch ein bisschen üben. Und ihr könnt euch vorstellen, mit der Zeit, ich war richtig neidisch auf Leute, die eben besser Klavier spielen konnten. Denen das einfach so zugefallen ist. Die waren einfach von Natur aus musikalisch. Die waren ganz faul, aber trotzdem. Sie konnten Klavier spielen. Und ich konnte mir das gar nicht mehr ruhig anhören. Und als dann habe ich aufgehört, Klavier zu spielen. Das dauerte noch eine ganze Zeit lang. Ich habe dann darum gebetet, habe gesagt, also ja, Jesus, nimm mir das weg. Und tatsächlich mit der Zeit ist es auch so gekommen. Jetzt in der Zwischenzeit, also Judith muss keine Angst haben. Wo ist sie denn? Ist sie hier noch irgendwo? Also Judith muss keine Angst haben, dass ich ihr mal den Stecker rausziehe oder die Klavier verstimme oder so. Zwischenzeitlich höre ich sehr gerne Musik und auch sehr gerne Klavier, ohne dass ich da irgendwo auf jemanden neidisch bin. Aber vor Neid gefeit